Offenbarung 1. Wir lesen ab Vers 4. Ich will nicht auf alles eingehen, aber ich möchte diese Verse noch lesen, bevor wir zu Kapitel 2 kommen. Johannes, an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Das heißt, das Buch ist eigentlich ein Brief. Die ganze Offenbarung ist eigentlich ein Brief, der geschrieben wird an sieben Gemeinden in Ephesus und hinter Ephesus in diesem Raum. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Das heißt, von Gott, dem Vater. Gott, der Vater, ist hier einer, der ist, der vorher war und einer, der kommt. Normalerweise denken wir an Jesus als den Kommenden, aber Paulus versteht auch den Vater als einen in der Geschichte Kommenden. Zweitens, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, so wird der Heilige Geist in der Offenbarung einige Male genannt. Der Geist ist nicht eigentlich sieben Geister, das ist eine Bildausdrucksform. Er wird mit sieben Geistern verglichen, wahrscheinlich, weil er mit dem Lichtleuchter, mit dem siebenarmigen Leuchter verglichen wird, wahrscheinlich deshalb. Und, Vers 5, von Jesus Christus. Dieser steht dieses Mal an der letzten Stelle, an der dritten Stelle. Über den will er jetzt einiges aussagen. Wir denken daran, dass Jesus Christus eine sehr starke Rolle spielt in diesem Buch. Deshalb stellt er ihn hier durch, dadurch, dass er an der letzten Stelle steht, heraus, weil er jetzt etwas mehr über ihn sagen will. Er sagt dreierlei über Jesus Christus. Dem treuen Zeugen, er kam in die Welt, um vom Vater Zeugnis abzulegen, hat es mit seinem Tod besiegelt. Dem Erstgeborenen von den Toten, hier wird die Auferstehung wie eine Geburt verstanden. Und das ist sehr wichtig, diese Stelle, für das Verständnis des Begriffes Erstgeborener in der Bibel. Jesus ist der Erste, der aus dem Grabe so hervorkommt, wie er es tut mit seinem neuen Leib. Er ist der Erste, es waren vorher schon einige, die auferstanden, aber nicht mit diesem Körper. Jesus ist der Erste und insofern also der Erstgeborene in einer Reihe von anderen Familienmitgliedern. Und jetzt, nachdem er aufgestorben und auferstanden ist, ist er der Fürst über die Könige der Erde. Das ist er heute schon, obwohl das noch nicht durchgesetzt wird. Dem, der uns liebte und uns in seinem Blut von unseren Sünden wusch. Das heißt, das Blut von Jesus Christus, sein Tod, macht uns rein von unseren Sünden. Das wird mit einem Waschen verglichen. Auch machte er uns zu Königen und zu Priestern für seinen Gott und Vater. Christen sind Könige und Priester. Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Amen heißt wahrlich. In den Versen 7 und 8 haben wir jetzt weiter ein Wort, das Johannes zitiert, und es kommt von Gott, dem Vater. Gott, der Vater, gibt hier ein Zeugnis von seinem Sohn, Jesus Christus. So müssen wir die Verse verstehen oder hören. Siehe, sagt der Vater, er kommt. Wer? Jesus, sein Sohn. Er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen. Wir haben hier eine Anspielung oder ein Zitat, eine Anführung von Zacharia 12, Vers 10, wo dieser Gedanke vorkommt. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstachen. In Zacharia ist der Durchstochene Gott selbst. Gott, der Vater, sagt in diesem Vers, was Zacharia 12, Vers 11, Vers 10 meint. In Zacharia 12, Vers 10 spricht der Schöpfer Gott und sagt, sie werden sehen mich, den sie durchstochen haben. Hier sagt Gott, der Vater, der dort spricht, in Zacharia, im Propheten Zacharia, ist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus ist also Gott, der Schöpfer in Menschengestalt, den hat man am Kreuz durchstochen. Hätten die Juden das nur gewusst, ja? Paulus sagt, das haben sie gar nicht geahnt. Dennoch sind sie schuldig, weil sie es hätten wissen können. Sie hätten es wissen können, wenn sie auf Jesus gehört hätten und verglichen hätten. Sie haben nicht aufgepasst. Johannes hat es übrigens schon gesagt, Johannes der Täufer. Und es werden sich an die Brust schlagen und wehklagen um ihn alle Stämme der Erde. Dieses Wort Erde, das heißt das griechische Wort, das diesem deutschen Wort zugrunde liegt, ist ein Wort, das kann zweierlei bedeuten. Einmal Land, wie ein Land wie Frankreich oder Israel. Es kann sich auf das Land Israel beziehen. Das würde dann heißen, alle Stämme in Israel werden ihn sehen. Vielleicht ist das die Bedeutung. Wir wissen nicht. Auf der anderen Seite wird dasselbe Wort gebraucht für die ganze Erde, das ganze Land der Erde. Wir wissen also nicht, was hier gemeint ist. Ja, wahrlich, ich bin das A und das Z. Wer spricht? Gott der Vater. Er ist der Erste und der Letzte, sagt Gott der Herr, welcher ist und war und kommt, wie vorhin in Vers 4 schon gesagt. Gott ist der, der ist und war und kommt, der Allmächtige. Das heißt, wenn Jesus Christus wiederkommt, kommt Gott wieder. Er ist der allmächtige Gott. Vers 9. Ich, Johannes, der auch euer Bruder ist und Mitteilhabe an der Bedrängnis und an dem Königreich und der Ausdauer Jesu Christi, haben Sie die französische Übersetzung, Bruder Ostertag?
Ja.
Wie steht da bei Geduld oder Ausdauer? Steht da die zweite, der Genitiv, oder wie ist es da im Französischen? Johannes ist der Bruder und Mitteilhaber an der Trübsal und am Königreich und dann? In welchem Fall steht dann Jesus Christus? In ihm. Geduld in ihm. Aha. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Im Deutschen haben wir, wie viele von Ihnen haben die deutsche Übersetzung heute Abend? Ja. Haben Sie da auch den zweiten Fall? Geduld Jesu Christi? Ja. Das ist eine direkte Übersetzung vom Griechischen. Gemeint ist wahrscheinlich nicht die Geduld von Jesus Christus, sondern unsere Geduld für ihn, deshalb so wie im Französischen. Wir halten aus in unserer Trübsal, wir bleiben ihm treu, das ist der Sinn. Ich war auf der Insel, genannt Patmos, wegen des Wortes Gottes, das er verkündet hatte, und wegen des Zeugnisses Jesu Christi, wieder wegen des Zeugnisses für Jesus Christus, weil er Zeugnis abgelegt hatte. Ich war im Geiste, im Heiligen Geiste, an dem Tage, der dem Herrn gehört. Dies ist nicht der Tag des Herrn, der kommt. Johannes war am Sonntag im Geiste. Das heißt, wie so oft bei verfolgten Leuten, an dem Tag, wo andere Christen sich zusammenfinden und feiern und Gott anbeten, vermissen sie das. Aber sie versuchen im Geiste, in ihrem eigenen Geiste und im Heiligen Geiste, teilzuhaben an so einer einem Gottesdienst zu Hause. Sie stellen sich vor, wie das ist, wenn die da zusammenkommen und beten und singen und Gottes Wort hören. Dasselbe tut Johannes. Der Ausdruck hier ist hier, ich glaube, die meisten Übersetzungen werden hier Tag des Herrn haben. Das ist eigentlich nicht genau übersetzt. Der Ausdruck Tag des Herrn lautet im Grundtext anders. Dieses Wort bedeutet, er war an einem Tag, dem der Herr gehört. Das heißt, das ist der Auferstehungstag, der Sonntag. So wird dieser Tag auch später dann genannt in der Christenheit. Ich war im Geist an dem Tag, den der Herr gehört, und hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, die sagte, ich bin das A und das Z, der Anfang und das Ende. Und was du siehst, schreibe in ein Buch und verschicke an die Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodikea. Und ich drehte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen gleich dem Sohn des Menschen. Dies ist ein Ausdruck aus dem Buch Daniel und bezieht sich auf Jesus Christus. Jesus Christus hat eben gesprochen. Und er hat gesagt, er soll schreiben. Was soll Johannes schreiben? Dreierlei. Zurück zu Vers 11. Was du siehst, schreibe in ein Buch und verschicke an die Gemeinde. Was du siehst zunächst. Das heißt, er dreht sich um und sieht etwas und darüber soll er schreiben. Ich sah einen gleich, Vers 13, gleich dem Sohn des Menschen, gekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden, Gewande und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das erinnert an Daniel 10 wohl. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie weiße Wolle. Das ist ein Vergleich mit Gott, dem Vater, dem Ewigen. Der Begriff alter Mann ist nicht ganz abwegig, denn Gott ist alt, er ist ewig, deshalb weißes Haar. Nur ist er nicht so alt, dass er nicht mehr überlegen kann. Das fehlt. Ja? Das weiße Haar soll nur an seine Ewigkeit erinnern, nicht an seine Unfähigkeit, Gott zu sein. Er kann weiterhin sehr wohl noch Gott sein. Er wird nie sterben. Er wird nicht in dem Sinne alt. Er ist nur lange lebend. Wenn wir alt werden, wir werden schwächer. Aber Gott nicht. Er veraltet nicht. Weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Das heißt, er kann alles durchschauen. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Die Ausleger sind sich nicht ganz klar, über was das bedeutet. Das kann heißen, dass wo immer er geht, ist heiliger Boden, ist ein gerechter Weg. Jesus kennt keine krummen Wege. Seine Füße sind immer sauber. Es kann auch heißen, dass sie schön sind, glänzend wie Gold. Beides ist möglich. Als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Eine gewaltige Stimme, die alles übertönt. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ich glaube, wir wissen, was das bedeutet. Das ist das Wort Gottes, wieder ein Bild davon, dass Jesus Worte von sich gibt, die genau Gottes Wort sind, weil er selbst Gott ist. Und sein Gesicht war wie die Sonne, wenn sie leuchtet in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Gott gebe uns mehr Ehrfurcht vor dem verherrlichten Sohn Gottes. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir: Fürchte dich nicht. Aber dieser Ausdruck, fürchte dich nicht, hebt nicht auf den Eindruck, den er hatte. Das heißt, wir haben hier zweierlei, nicht eine Negation, sondern eine Addition. Das heißt, der Eindruck, den Johannes eben hatte, wird nicht gelöscht, sondern ergänzt. Wie? Wir haben hier die große Wahrheit in der Heiligen Schrift, dass Gott beides ist, heilig und deshalb groß und herrlich und schrecklich und liebevoll. Als liebender Gott kann er sagen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Aber gleichzeitig hört er nicht auf, so gewaltig zu sein, wie er eben sich Johannes gezeigt hat. Wir müssen beides im Auge behalten. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Jetzt gebraucht Jesus diese Worte von sich. Eben hatten wir sie über Gott gehört. Jetzt sagt Jesus sie von sich. Mit anderen Worten, Jesus ist auf derselben Ebene wie Gott der Vater. Ist nicht geringer zu schätzen. Ich war tot und siehe, ich lebe bis in alle Ewigkeit. Wahrlich, er wird nie mehr sterben. Das heißt, auch wenn man überlegt, ob es auf anderen Planeten Menschen geben könnte, und ob die auch sündigen könnten, ob Jesus auch dorthin gehen würde, für sie zu sterben. Nun, die letzte Frage können wir bereits beantworten. Die vorhergehenden vielleicht nicht, aber die letzte können wir beantworten. Jesus ist nur einmal gestorben, das war auf diesem Planeten, und er wird nie mehr sterben. Das dürfte übrigens auch der Schlüssel sein für die Beantwortung der anderen Frage. Schreibe, was du gesehen hast. Jetzt kommt also noch einmal ein Gebot zu schreiben. Jetzt inzwischen hat Johannes gesehen und was er gesehen hat, soll er beschreiben und aufschreiben. Schreibe erstens, was du gesehen hast, dieses Bild. Zweitens, was ist? Das kommt in den Kapiteln 2 und 3, die Zustände, die jetzt vorhanden sind. Und dann drittens, was nach diesem geschieht, nach der Zeit, in der man hier ist, während Johannes lebt. Das heißt, nach der Zeit von Johannes. Drei Themen hat also dieses Buch, das Johannes den sieben Gemeinden schickt. Das, was man hier sieht, Jesus Christus, er ist das Thema. Zweitens, der Zustand der Gemeinden der damaligen Zeit. Und drittens, Ereignisse, die nach jener Zeit, etwa 80, 90, 100 nach Christus, vorherrschten. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschieht. Jetzt kommt noch eine Erklärung im letzten Vers über das, was gerade um ihn ist. Das Geheimnis, der Schlüssel, der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand sahst, und der sieben goldenen Leuchter ist folgendes. Die sieben Sterne sind Boten, nicht Engel, sondern Boten. Das griechische Wort kann Engel bedeuten, bedeutet aber normalerweise Bote. Das heißt, es geht nicht um Engel im Himmel, sondern um Menschen, die an diesen sieben Orten wohnen. Sind Boten der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du sahst, sind sieben Gemeinden. Wir wollen nicht vergessen, Jesus hat eine Beziehung zu den Leuchtern und zu den Sternen. Beide sind übrigens Licht. Die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Das heißt, wir als Gemeinde Jesu sollen Licht in dieser Welt sein. Das ist eine. Und die Ältesten in den Gemeinden, die Boten, so heißen sie hier. Übrigens in der jüdischen Synagoge hieß der Vorsteher, der Älteste, hieß Engel oder Bote. Das war Angelos, das griechische Wort. Von daher kommt wahrscheinlich dieser Begriff. Wir hätten hier also einen weiteren Gemeindeleitung, also Ältester, Hirt, Aufseher, Lehrer und Bote. Ein Hirt einer Gemeinde soll ein Bote Jesu sein. Er geht für Jesus. Er ist ein Stern. Er soll ein Licht sein für die Gemeinde als Vorbild und mit der Gemeinde für die umliegende Welt. Nun die Beziehung. Welche Beziehung hat Jesus zu den Leuchtern und zu den Sternen? Die Leuchter sind rings um ihn. Mit anderen Worten, Jesus ist inmitten der Gemeinden. Und das ist ein Trostwort. Jesus ist hier. Wenn Gemeinde sich zusammenfindet, ist Jesus da. Auch mit allen ihren Nöten. Denken Sie an Kapitel 2 und 3. Jesus ist da, inmitten der Gemeinde. Auch wenn sie fast erstorben sind, Jesus ist da. Er ist der treue Hirt, der seine Schafe nicht verlässt. Und zweitens, die Beziehung zu den Sternen oder zu den Hirten, den Boten. Was ist die? Nun, wenn Boten eine große Verantwortung in der Gemeinde haben, an dieser Stelle haben sie einen besonderen Platz. Die Gemeinden sind um Jesus her, aber die Ältesten sind in seiner Hand. Ist das nicht schön? Sie tragen große Verantwortung, aber sie sind in der Hand von Jesus. Er schützt sie, er trägt sie, er sieht sie hindurch. Das ist ein Trostwort, Brüder. Das wollen wir mitnehmen, nicht wahr? So, jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Zuerst einige allgemeine Wahrheiten oder Bemerkungen zu diesen zwei Kapiteln. Jesus sagt, als zweites soll Johannes schreiben über das, das ist. Und das finden wir in diesen zwei Kapiteln 2 und 3. Diese zwei Kapitel sind seelsorgerliche Worte. Sie sind Worte eines Sorgenden für die Seelen der Gemeinden. Er sorgt für seine Gemeinde, er ist der Hirt. Er ist das Haupt der Gemeinde und er schreibt nicht nur an die leitenden Personen, sondern an die ganze Gemeinde. Ja, er schreibt nicht nur an die sieben Gemeinden, sondern dieses Wort geht an alle Gemeinden jener Zeit. Und wenn man die Briefe studiert, merkt man, die Briefe gehen nicht einmal für die Gemeinden jener Zeit, sondern für alle Gläubigen, bis Jesus kommt. Das wird sehr deutlich in diesen Briefen. Das heißt, was wir hier finden, ist für uns hier in Bootswiller heute Abend. Dieses für alle Gläubigen, die zur Gemeinde Jesu gehören, bis Jesus kommt, bis die Prophetie erfüllt ist. Ganz besonders wird aber die Situation in jener Gemeinde, in jener Zeit angesprochen, aber wie auch in den anderen Briefen des Neuen Testamentes, wir können so viel davon lernen. Eigentlich sollen die Gemeinden durch diese Briefe vorbereitet werden für die Ereignisse, die später kommen, die ab Kapitel 4 und weiter beschrieben werden. Durch diese Briefe, seelsorgerlichen Worte, sollen die Gemeinden vorbereitet werden. Die Gemeinden, die hier genannt werden, befanden sich an Orten, die auf der Route eines Postboten lagen. Etwa in einem Kreis, kann man sagen. Man ging von Ephesus aus, ging vielleicht eher in den Norden, im Kreis kam man dann später zum Süden und dann wieder nach Ephesus. Auf dieser Straße lagen diese sieben Gemeinden. Sie sind also Gemeinden, die miteinander Verbindung haben. Diese Briefe, diese Schreiben, sieben an der Zahl, haben eine gemeinsame Struktur. Jeder Brief beginnt mit einer Adresse, das heißt, an wen der Brief geht. Zweitens, der Autor wird immer genannt und ist immer Jesus Christus, aber dann wird noch etwas hinzugefügt und das ist dann jeweils anders. Der Schreiber dieser Briefe ist nicht, der Autor ist nicht Johannes, wie einige Ausleger das hinstellen. Johannes hat nichts mit diesem zu tun, als nur es aufzuschreiben und weiterzugeben. Das heißt, wir haben in Kapitel 2 und 3 Diktat, was wir nicht immer in der Bibel haben, sehr selten. Aber dies ist Diktat. Und Johannes übernimmt Wort für Wort, was Jesus ihm sagt. Drittens, dann kommt ein Kommentar über Verschiedenes in der Gemeinde. Eine Voraussetzung, eine Beurteilung und ein Urteil über die Gemeinde. Und dann kommt der Schluss, und der Schluss besteht immer aus zweierlei. Aus einem Aufruf und einer Verheißung, Aufruf und einer Verheißung. Aber die Reihenfolge kann verschieden sein. So, jetzt wollen wir lesen. Offenbarung 2, Vers 1. Dem Boten der ephesischen Gemeinde schreibe, das sagt der, der sieben Sterne, sieben Boten der Gemeinden, sieben Älteste, in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter der Gemeinden geht. Jetzt steht er nicht, er geht, er ist in Bewegung. Jesus will vorwärts mit uns. Wir sollen nicht stehen bleiben. Vers 2. Ich weiß um deine Werke. Die Gemeinde in Ephesus kann mit der Martha verglichen werden, weniger mit der Maria. Sie ist sehr stark mit der Martha zu vergleichen, die vergessen hatte, was an erster Stelle eigentlich zu stehen hat. Ja. Es ist immer wieder gesagt worden, das Wichtigste ist, dass das Wichtigste an wichtigster Stelle, an erster Stelle steht. Ja. Das ist deutlich. Nur haben wir immer noch herauszufinden, was das Wichtigste ist. Ja. Was das Wichtigste ist. Das sagt uns Jesus hier. Ich weiß um deine Werke und deine Ausdauer, dein Ausharren, und dass du schlechte Menschen nicht ertragen kannst. Das ist gut. Das rühmt Jesus, das lobt er. Und du prüftest die, die sich Apostel nennen. Das gab es also noch immer, obwohl Paulus und die anderen schon gestorben waren. Johannes ist der einzige von den Nachfolgern Jesu, die übrig bleiben. Aber es gibt noch andere Apostel, das heißt Missionare, Lehrer der Gemeinde. Einige sind gut und einige sind falsch. Die, die hier waren, die waren falsch gewesen. Du prüftest die, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und fandest, dass sie Lügner waren. Und du ertrugst und du hast Ausdauer und wegen meines Namens hast du schwer gearbeitet und bist nicht müde geworden. Das ist eine Gemeinde, ja? Aber. Jetzt kommt das Wichtigste. Jedoch habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verließest, nicht verloren hast, wie ein Hut, eine Mütze. Ich habe mal hier eine Mütze verloren oder zurückgelassen. Und manch ein anderer hat hier etwas verloren. Aber die Liebe verliert man nicht. Die verlässt man. Ja, die verlässt man. Wir haben unlängst traurige Nachricht gehört. Ein Cousin meiner Frau, ein junger Mann noch, der Gottlob zum Glauben kam, zu einem treuen, sehr fähigen Mitarbeiter in einer sehr großen Gemeinde wurde, von Haus zu Haus ging mit anderen und Seelen für den Herrn gewonnen hat, ist untreu geworden, hat seine Frau und kleine Kinder verlassen und lebt mit einer anderen. Das gibt es. Er verlässt seine Liebe. Wer ist die erste Liebe? Das ist deine Frau. Das ist nicht deine Sache, das ist deine Person. Das heißt, bei aller dieser Treue und Tätigkeit hat man Jesus verlassen. Man ist nicht Christ geworden, nicht in dem Sinne hat man ihn verlassen, sondern es ist ein Abstand eingetreten zwischen den ephesischen Christen und Jesus. Etwas ist kühl geworden um die Person von Jesus. Man liebt nicht mehr so wie bei der Hochzeit. Nun, wer von uns verheiratet ist, kennt das. Ja. Man hat diese Liebe, diese Art von Liebe in einer Person verlassen. Gott möge diese Liebe bei uns erhalten. Jedoch habe ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verließest. Bedenke also, wovon du gefallen bist. Das heißt, man soll über Jesus denken. Was ist die Lösung für die Liebe? Denken. Was soll der Cousin meiner Frau tun? Er soll anfangen zu denken, nicht Tor spielen weiter. Er soll wie der verlorene Sohn anfangen, in sich zu gehen, zu überlegen, wie schön man es beim Vater hatte. Die Lösung für die Liebe ist Denken. Denken. Was soll ein Mann tun, wenn er lange weg ist von seiner Frau? Über seine Frau denken. Das soll man tun, damit die Liebe warm bleibt. Die Liebe lebt vom Denken. Wir sollen an Jesus denken. Was heißt aufschauen zu Jesus? An Jesus denken. Ihn im Denken vor Augen haben. Natürlich muss man da Futter haben für das Denken, ja? Man muss Speise haben. Und das ist hier im Wort. Sonst können wir Jesus uns nicht vorstellen. Also, man soll über Jesus nachdenken. Und dann soll man seine Meinung ändern. Sein Denken, seine Gesinnung. Ändere deinen Sinn im Griechischen. Und tu die ersten Werke. Das heißt, handle wie ein Liebender. Was ist die Lösung für eine abgekühlte Ehe? Denken, wie es war. Zweitens, den Sinn, das Denken ändern, den Sinn, die Gesinnung ändern. Drittens, anders handeln. Nichts von Gefühl, merken Sie? Nichts von Gefühl. Anders handeln. Ja, dann heuchle ich. Ja, bitte, dann heucheln Sie mal. Ja. Wenn Sie das Heucheln nennen, es ist nicht Heucheln, es ist Gehorsam. Ja. Viele Leute wissen nicht, dass Liebe eine Forderung ist, der man gehorchen kann, ob man fühlt oder nicht. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass Liebe ein Gefühl ist, dass wir nicht gehorsam sein können, wenn Gott sagt Liebe. Man soll seine Frau lieben, man soll Jesus lieben, man soll die Brüder und Schwestern lieben, auch wenn sie schwierig sind, ja. Deshalb tu die ersten Werke. Welche Werke? Die Liebeswerke. Was tut man, wenn man liebt? Nun, das weiß man. Also das. Anders denken, umdenken und handeln. Das ist die Lösung. Sehr kräftige, wichtige Worte. Sonst komme ich schnell über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen. Und dann wird all das Wirken nichts mehr geholfen haben. Alles, was da war, hilft nichts, wenn die Liebe nicht da ist. Denken wir nicht an 1. Korinther 13? Was hilft das alles, wenn nicht die Liebe da ist? Wenn du nicht deine Gesinnung änderst. Jedoch das hast du, jetzt lobt er wieder, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wir wissen nicht genau, wer sie waren, aber sie kommen wieder im Text vor. Wer ein Ohr hat, und Jesus hätte wohl gesagt zum Hören, und dann normalerweise sind Ohren dazu da, nicht nur als Zierstück am Kopf. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist, was sagt Jesus? Jesus sagt das, was der Geist sagt, und der Geist sagt das, was Jesus sagt. Ja. Wir sollen das nie auseinanderhalten. Der Geist und Jesus stimmen überein. Was der Geist den Gemeinden sagt, dies geht an alle Gemeinden, dem Überwindenden, das heißt, der bis zuletzt Jesus treu bleibt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. dem Boten der Gemeinde von Smyrna schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte, Jesus, der Gott ist, der starb und wieder lebte, der Auferstandene. Ich weiß um deine Werke und deinen Druck, deine Trübsal, deine Bedrängnis und deine Armut äußerlich. Aber du bist reich innerlich. Und die Verleumdung von Seiten derer, die von sich selbst sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Warum sagen diese Leute, dass sie Juden sind? Weil sie von Abraham, Isaak und Jakob abstammen. Deshalb. Und in dem Sinne sind sie auch Juden. In welchem Sinne sind aber Juden nicht Juden? Römer Kapitel 2. In dem Sinne, dass man nicht an Jesus glaubt und innerlich beschnitten ist. Äußerlich beschnitten, aber nicht innerlich. Es handelt sich also um Juden, die nicht wiedergeboren sind, die also gegen die Gemeinde Jesu sind, wie wir das in jener Zeit oft haben. Sondern sie sind eine Synagoge Satans. Entweder auf dem einen oder auf der einen oder auf der anderen Seite. Nichts dazwischen. Wer nicht im Lager Jesu ist, in der Synagoge von Jesus, der ist in der Synagoge von Satan. So sagt es Johannes auch deutlich in seinem Brief, ersten Brief. Fürchte keineswegs die Leiden, Vers 10 ist eine starke Verneinung, fürchte keineswegs die Leiden, die auf dich zukommen. Siehe, der Teufel ist daran, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet 10 Tage Bedrängung haben. Seid treu bis zum Tode, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Im Griechischen Stephanos, das ist der Name Stephan oder Etienne. Das ist der Siegeskranz, den ein Sportler bekommt, wenn er der Erste ist. Wer ankommt, und hier kommt jeder, bekommt jeder den. Dies ist ein kurzer Brief. Er kommt jetzt wieder mit ähnlich zum Abschluss. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Überwindende wird nicht von dem zweiten Tod beschädigt werden. Das heißt, wenn man gestorben ist und bei Jesus ist, ist keine Gefahr, aus diesem Bereich rauszukommen, dann sind wir ins Glück oder im Glück eingesperrt. Gottlob. Ja? Der Himmel wird ein Gefängnis sein, aber ich bin so dankbar, dass es ein Gefängnis sein wird, dass ich nicht mehr rauskommen kann. Ich bin also sicher geborgen in dieser Atmosphäre des Herrn. Dem Boten der Gemeinde in Pergamos schreibe. Pergamos war die schönste Stadt in der ganzen Gegend. Pergamos war eine sehr beeindruckende Stadt. Zusammen mit Ephesus galt sie als eine der 2 Augen. Ephesus und Pergamos waren die 2 leuchtenden Augen in Asien hier, in dieser Gegend. Pergamos war also eine sehr schöne Stadt. Dieses sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Das heißt, das Wort Gottes, das scheidet zwischen seelischem, das gut ist, und seelischem, das schlecht ist, zwischen geistigem, das gut ist, und geistigem, das schlecht ist, zwischen gut und böse. Jesus zeigt die Linie, wo es lang geht, wo der Riss durch Wahrheit und Unwahrheit dazwischen geht. Ich weiß um deine Werke und wo du wohnst. Das soll ein Trostwort sein. Jesus weiß, wo wir wohnen. Nun, ich glaube für die meisten von uns, wenn nicht für alle, ist das ein Trost, nicht wahr? Jesus kennt unsere Adresse. Er weiß, wo die Gemeinde sich hier trifft, da ist er. Aber er weiß auch, wo die Gemeinde hingeht, wenn sie auseinandergeht. Und er weiß, was wir da tun. Er kennt all unsere Kämpfe dort, wenn wir alleine sind und gern haben möchten, dass jemand uns besucht. Er weiß all das. Denken wir einmal über dieses nach. Ich weiß, wo du wohnst. Das soll dein Trost sein für Witwen und Waisen. Das soll ein Trost sein für Einsame. Ich weiß, wo du wohnst. Dies ist ein Wort, das man an einem Krankenlager lesen kann. Ich weiß, wo du jetzt bist, hier an diesem Ort. Jesus ist da. Da, wo der Thron des Satans ist, in diesem Fall waren satanische Mächte da, die das geistliche Leben zu bedrohen wollten. Und du hältst fest an meinem Namen. Trotz dieser Schwierigkeiten hältst du fest an meinem Namen. Und du verleugnetest nicht den Glauben in mich. Auch nicht in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war. Es ging also hart auf hart, der bei euch getötet wurde. Da, wo der Satan wohnt, das heißt, wo er mehr ist als sonst. Das heißt, wo er wirklich zu Hause sein kann. Es gibt Menschen, die geben Satan mehr Raum als andere Menschen. Da kann Satan sich gut aufhalten, da kann er zu Hause sein. Jesus weiß, wo die Gemeinde wohnt, aber er weiß auch, wo Satan wohnt. Und er kann die Gemeinde vor Satan bewahren. Jedoch habe ich weniges gegen dich. Dieses Wort wenig kann irreführen. Passen wir auf. Es ist wenig, aber es ist sehr wichtig. Es kann in einer Gemeinde sehr wenig sein, das Jesus auszusetzen hat. Aber wenn gerade das so wichtig ist, dann ist es viel. So war es hier. Ich habe weniges gegen dich, aber es ist sehr wichtig, was ich sage, dass du dort hast, die an der Lehre Biliams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anlass zum Stolpern vor die Söhne Israels zu werfen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu begehen. Zwei Gefahren werden hier genannt. Die Gefahr der falschen Lehre und die Gefahr der falschen Ethik. Passen wir auf. Bewahren wir die Wahrheit des Wortes Gottes, die Wahrheit des Evangeliums. Aber bewahren wir auch unser tägliches Leben. Lassen wir uns bewahren vor den Fleischeslustversuchungen, die immer wieder, bis heute besonders stark, an uns herantreten. Wir müssen ständig auf der Hut sein. Das ist, worauf Jesus hier Bezug nimmt. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Jetzt hören wir es. Nikolaiten sind Leute, die an zwei Stellen offenbar falsch gehen. Sie unterscheiden nicht die reine Wahrheit der Offenbarung Gottes. Sie nehmen teil an dem, was nicht dazu gehört. Und zweitens, sie lassen sich gehen in der Fleischeslust. Vers 16, ändere deine Gesinnung. Wenn du es aber nicht tust, das Wort für Buße bedeutet das, sein Denken ändern über Sünde, über den Herrn, man soll umkehren. Wenn du es aber nicht tust, so komme ich, die meisten haben wahrscheinlich hier bald, dieses Wort treffen wir mehrere Male immer wieder an in der Offenbarung. Es bedeutet eigentlich schnell, kurzerhand, nicht notwendigerweise zeitlich bald, sondern mit einer Geschwindigkeit. Wenn er kommt, dann kommt er schnell, plötzlich. So komme ich schnell zu dir, wo man nicht Zeit hat, Buße zu tun. Das soll man jetzt tun. Und ich werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wenn Jesus einmal anfängt, mit seinem Wort Krieg zu führen, dann kann keiner sich mit ihm messen. Wieder ein ähnlicher Schluss. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Wir sehen es heute noch nicht, Aber eines Tages wird es da sein. Das ist ganz einfach. Einfach das ewige Leben. Wir brauchen dort kein Brot, aber die Tatsache, dass wir dort ewiglich leben, wird mit Manna verglichen. Das himmlische Brot, das Manna war, kam ja vom Himmel. Dort werden wir ewiglich leben, wirklich gesundes, sprühendes Leben haben, wenn wir in Ewigkeit sind. Der Überwinder wird das genießen. Und ich werde ihm einen kleinen weißen Stein geben. Und auf den Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Bis soweit für heute Abend. Es ist nicht ganz klar, was der weiße Stein ist. Ein weißer Stein wurde damals für Verschiedenes gebraucht. Unter anderem wurde ein kleiner weißer Marmorstein einem siegenden Sportler gegeben bei den Olympischen Spielen. Und diesen Stein konnte er nach Hause nehmen und dort wurde er dann geehrt und konnte unter Umständen wohl auch eine lebenslange Pension bekommen, eine lebenslange Rente. Das heißt, er wurde geehrt und versorgt. Jesus kennt uns persönlich mit Namen und wird uns auch in der Ewigkeit persönlich versorgen. Er denkt an einen jeden von uns. Und diese Hoffnung, wenn wir die jetzt haben, soll uns veranlasst lassen, jetzt, was immer die Versuchungen und die Bedrängnis auch sein mögen, treu zu sein. Wir wollen beten. O Herr, wir danken dir für dieses große Wort aus deinem Munde. Bewahre uns davor, dass wir es vergessen. Wir wollen es bewahren und beherzigen. Und wir wollen, was immer auch kommt, uns nicht von dir ablenken lassen, sondern bei dir bleiben. Und die Liebe wollen wir zu dir bewahren. Amen.